Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Wie immer am zweiten Dienstag im Monat. Heute senden wir wieder aus der Raumfahrtagentur.
Zur Primetime live.
Zur Primetime, genau um 20 Uhr. Ja, die Sendung, eigentlich waren wir schon fast dabei, eine Sommerpause zu machen.
Auszurufen,
genau. Ja, es ist immer so 3 Tage vorher. Ach, da war doch noch eine Sendung zu machen. Gut, manchmal waren wir auch ein bisschen früher dran, aber ja, diesmal. Ja, jetzt haben wir uns darauf geeinigt, wir reden unter anderem noch mal ein bisschen über das Battle Mesh und ein bisschen über das aktuelle Hard- und Software-Projekt, an dem ich gerade arbeite. Fangen wir mit dem Hardware-Projekt an?
Ach, wir können auch
mit dem Battle Mesh anfangen.
Ja. Die letzte Sendung war ja live war auf dem Battle Mesh aufgezeichnet. Da hatten wir die Gäste aus New York vom New York City Mesh. NYC Mesh, ja. Wir wollten jetzt die Veranstaltung einfach nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Das war ja sehr intensiv, muss ich sagen.
Anstrengend war es auch.
Also sowohl in Vorbereitung als auch in Durchführung. Das Ganze hatte eine ganze Woche von Montag bis Sonntag gedauert, das ganze Event, und war in diesem Jahr die Zusammenführung vom Wireless Community Weekend und dem Wireless Battle Mesh, was sonst auch einmal jährlich woanders veranstaltet wird. Und es war ein kleines Jubiläum, es war das 15. Wireless Community Weekend. Und ich glaube, dass...
Ein rundes Jubiläum hatten wir beim Battle Mesh, das hatten wir schon...
Im letzten Jahr, ich glaube, das war in diesem Jahr.
Ich glaube, das war das 11.
Ja.
Ja, und ja, war gut besucht, viele nette Leute, sehr international doch auch schon.
Ja, waren ja von fast allen Kontinenten Teilnehmer da gewesen.
Indien, Kolumbien, also...
Weiß gar nicht, ob wir aus Afrika jemanden hatten in diesem Jahr. Es hatte sich zwar jemand angekündigt, ich bin mir aber nicht sicher, ob es tatsächlich jemand geschafft hat.
Ja, ich glaube, aus Afrika hatten wir niemand. Ja.
Das wird dann die nächste Herausforderung, dass wir auch
diesen
Kontinent mit einbinden.
Haben wir gerade drüber gesprochen, die Talks wurden ab dem Mittwoch, wurden die alle aufgezeichnet. Und die landen dann auch früher oder später bei media.freifunk.net.
Genau, da sind wir jetzt noch dran, die Videos zurechtzuschneiden und zu verkleinern, damit die nicht zu viel... Also das sind ja die Rohaufnahmen, die wir jetzt im Moment haben. Und
also es setzt einiges noch an Arbeit voraus, bis es dann hochgeladen ist.
Genau, ich glaube, zwei Videos habe ich schon mal testweise hochgeladen. Also wer schon neugierig ist und...
Stimmt, ich habe schon ein bisschen was gesehen.
Und etwas sehen möchte, der darf sich da gern vergnügen. Genau, es gab auch sehr, sehr viel zu grillen.
Ja gut, das kann man ja als gegeben voraussetzen.
Genau, die Seabase hat noch einige Tage oder Wochen davon gezehrt.
Dann hatten wir aber keinen richtigen Hunger.
Ja, oder wir haben ein bisschen viel eingekauft vielleicht. Genau, wir haben ja auch während des Wireless Community Weekends quasi in Berlin die ersten VPN-Server auch vom Netz genommen, weil wir den VPN 03 Server oder die VPN 03 Installation
in einem Berliner Rackspace.
Genau, da liefen jetzt 4 Instanzen auf den Namen des Fördervereins und die Instanzen wurden jetzt heruntergefahren und die Berliner Community ist ja gerade dabei, die ganze Tunnelsache auf flexiblere Beine zu stellen, dass das nicht mehr so fest in der Firma eingebacken ist, dass man es gar nicht verändern kann, und da sind jetzt große Anstrengungen schon unternommen worden.
Der Übergang ist ein bisschen holprig, scheinbar.
Ja, weil das natürlich alles auch noch mit einer neuen Firmware zusammenhängt und da viele kleine Baustellen zusammenkommen, um das ganze Ziel zu erreichen.
Ja, tell me more about it. Also, ich habe auch ganz viele kleine Baustellen.
Genau. Zum Battle Mesh, fällt mir jetzt gar nicht
so wahnsinnig viel ein.
Gar nicht so wahnsinnig viel ein im Moment. wir hatten die Mesh-Freunde schneller zu Gast.
Genau.
mit einem Überraschungskonzert.
Naja, nicht so ganz überraschend, wenn man auf dem letzten Battle Mesh war, aber es war diesmal ja mit Star-Besetzung.
Genau, und es war für jeden was mit dabei und zum Mitgrölen für alle, für die Massen. Leicht einprägsame Texte.
Ja, ja, genau. Das kann man so sehen. Und sehr lustige Texte. Mhm. Ja, leider kann man das, glaube ich, nicht veröffentlichen.
Ach, wir schauen mal. Ich glaube, wir haben so falsch gesungen, man erkennt die Originale gar nicht. Und vielleicht schneiden wir hier einen Ausschnitt dann an die Sendung am Ende dran, wenn wir es dann als Podcast veröffentlichen.
Genau.
Ja, ansonsten, es wurde auch über die Zukunft vom Battlemesh wahrscheinlich wieder gesprochen, da war ich
jedes Jahr
nicht dabei gewesen. Ja, es wird ja eigentlich versucht, zum Ende eines Battlemeshes den Austragungsort für das nächste Battlemesh oder zumindest Kandidaten zu finden, die das machen wollen.
Gut, das ist eins der Standardthemen, und das andere Thema ist immer die Frage, ja, mittlerweile ist es ja mehr ein soziales Event, dieser Wettkampfcharakter ist ja gar nicht mehr gegeben, und viele Leute erwarten das dann doch ein bisschen anders. Da bin ich jetzt nicht ganz unschuldig dran, weil ich damals den englischen Auftakttext geschrieben habe, der dann auf der Battlemesh-Seite stand, irgendwie, dass es sich um ein Community-Event handelt mit Wettbewerbscharakter, wo verschiedene Routing-Protokolle gegeneinander antreten. Und es gibt halt einfach nicht mehr so viel Energie, um das zu machen. Wobei, wir hatten schon Battlemeshes, wo es wesentlich chaotischer war und wesentlich weniger funktioniert hat mit dem Testbed, weil man unterschätzt es leicht. Man möchte halt zum Battlemesh hinkommen und dann möchte man möglichst schnell halt ein Mesh-Testbed aufbauen. Aber anders als jetzt bei einer Community ist es so, kommen jetzt die ganzen Entwickler an und wollen, dass halt genau ihre aktuelle Entwicklerversion jetzt in genau der Firmware drin läuft, und die müssen dann halt alle auch richtig starten und so, und bis dann die Router alle geflasht sind und die Firmware das halt alles integriert, dauert es immer.
Ich glaube, am Donnerstag kam der erste Ruf, also seit Montag lief die Veranstaltung, und am Donnerstag kam der erste Ruf, das Testbed steht.
Und das war ziemlich gut, weil wir hatten Situationen, da hat es wesentlich länger gedauert. Also das kann man jetzt gar nicht so negativ beurteilen. Aber es gibt halt immer wieder diese Diskussionen, und ja, ich denke, es wäre ganz angebracht, mal diesen Einleitungstext auf der Startseite vom Battlemesh mal anzupassen. Ob man jetzt das ganz sein lassen sollte, wenn Leute die Energie noch haben und Lust darauf haben.
Es gab ja eine Gruppe an Menschen, die sich da mit dem Testbed fast ausschließlich befasst haben.
Genau, die dann, glaube ich, schon aber auch gesagt haben, naja, irgendwie, jetzt haben wir da sehr viel Arbeit reingesteckt, aber wisst ihr das überhaupt noch zu würdigen? Also haben wir das jetzt irgendwie nur als Selbstzweck irgendwie gebastelt? Und naja, und solche Diskussionen, wo es denn jetzt hingeht, sind aus meiner Sicht halt auch nicht förderlich. Das setzt ja voraus, dass es quasi so ein gemeinsames Gruppending gibt, und das muss dann so sein. Also ich würde es begrüßen, wenn sich das so entwickelt, dass es tatsächlich Leute gibt, die wirklich noch ganz ernsthaft irgendwie ein Testbed aufbauen und Protokolle tatsächlich vergleichen und halt bezüglich ihrer Performance testen, also so Sachen wie Protokoll-Overhead, irgendwie Memory-Verbrauch, welche Routing-Performance legen sie hin, schaffen sie es irgendwie auch nur annähernd ein Equilibrium herzustellen. Das sind ja schon Sachen, die eigentlich immer noch Forschung brauchen. Wir haben zwar viele Protokolle, die alle schon recht gut funktionieren, aber es gibt sicherlich noch, also es gibt viele neue Parameter, wo man dann schauen könnte, also wie man Lasten verteilt.
Das war ja auch bei den ganz frühen Ansätzen wurden ja hauptsächlich Link-Qualitäten oder sowas verglichen, und das kam ja dann bei OLSR2 zum Beispiel erst hinzu, dass irgendwie auch die Bandbreite des Links in die Berechnung der Qualität mit einbezogen wurde und sowas.
Genau, und da hat der Wettbewerb auch wirklich geholfen, weil da hat nämlich dann Henning Rogge mit dem OLSR-Routing-Protokoll eben gewonnen. Aus meiner Sicht nicht, weil er das beste Routing-Protokoll hatte, aber er hatte halt diese wundervolle Metrik eingebaut. Und da haben dann die Leute schnell nach, also die konkurrierenden Mitbewerber, kann man da sagen, in der Open-Source-Welt, haben wir dann nachgezogen. Und genauso war es wie davor mit Multi-Interface-Support, also dass die Geräte sich eben entscheiden können, wenn ich zwei WLAN-Interfaces habe, dann wäre es ja ganz gut, wenn ich den Traffic auf dem einen Interface entgegennehme und wenn möglich auf dem anderen Interface wieder rausgebe, dass die Halbierung der Bandbreite pro Hop eben wegfällt. Und das hat sich dann halt auch ergeben. Mhm. Oder dann war es so, dass alle gesagt haben, man müsste IPv6 unterstützen. Und dann dieses alte, der alte Batman-Daemon, den wir da 2006 angefangen haben zu programmieren, der unterstützt halt nicht und der ist dann quasi aus dem Wettbewerb damit rausgefallen. Ja, also gibt's. Mhm.
Warst du bei der Präsentation der Ergebnisse dabei? Gab es eine Präsentation der Ergebnisse? Ich
ja, es gab eine Präsentation der Ergebnisse, aber jetzt nicht so ganz in die Tiefe. Aber das ist auch bei diesen Präsentationen immer sehr schwer.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube in Leipzig bei dem Battlemash, das war mein erstes, auf dem ich mit dabei war. Und das war wohl auch das erste, wo die Ergebnisse noch während der Veranstaltung präsentiert wurden. Und das war für mich dann auch schon sehr schnell so tief, dass ich auch gar nicht mehr mitgekommen bin, das überhaupt einzuschätzen oder zu verstehen, was da gemessen wurde und was man mir da versucht hat zu erklären.
Ja, idealerweise sollte man das so machen wie so eine Rennsportveranstaltung, sowas wie die Tourist-Trophäe, die jetzt auch gerade war, dass es irgendwie so Qualifikationen gibt und dass man irgendwie so Vortests macht und dass es schon Vorergebnisse gibt und dass die Teams dann quasi noch sagen, okay, da können wir noch das ändern, wir können noch das einbauen, hier ist noch ein Bug, den wir fixen können. Also dass das quasi zu so einem schnellen Entwicklungszyklus führt, halt auch durch die Konkurrenz. Mhm. Und das Battlemash war auf jeden Fall fruchtbar für die Entwicklung der Protokolle, auch weil die Leute halt irgendwie sich gemeinsam zusammengesetzt haben. Zum einen hat es so ein bisschen halt auch, ja, halt sozial hat es sehr geholfen, weil es gab tatsächlich auch so Grabenkämpfe über Protokolle hinweg. Es gibt heute noch einzelne Kontrahenten, ich will jetzt keine Namen nennen, die das mit dem Battle-Charakter dann doch ein bisschen sehr ernst nehmen.
Ja, es treffen sich ja dann auch auf einmal Menschen, die sich oder können sich zusammen an einen Rechner setzen und Sachen entwickeln. War jetzt auch wieder so, für irgendwelche Geräte wurden halt dann auch Treiber gerade auf dem Battlemash entwickelt, was dann halt schon zumindest in der frühen Alpha-Version teilweise auch fertig geworden ist. Die Geräte werden dann halt demnächst auch von OpenWRT unterstützt werden. Also das sehe ich da auch als Gewinn aus so einer Veranstaltung, dass sich da Menschen zusammensetzen können und gemeinsam wirklich schnell Sachen vorantreiben, die sich sonst halt nicht unbedingt sehen und deswegen.
Ja, oder zum Beispiel, dass halt Leute aus Communities, zum Beispiel war es der Fall New York City Wireless Mesh, da habe ich dann geroutet, ach so, ihr verwendet Batman Experimental Version 6. Mhm. Ja, der Entwickler ist hier. Und so konnten sich, also Axel Neumann, der Entwickler von BMX, konnte sich dann also mit den Leuten von New York City Wireless austauschen, mit einem der zentralen Leute, der da offensichtlich da an der Technik schraubt. Das ist natürlich total super für beide Seiten, das ist grandios. Ja. Und von daher, ja, also Battlemash bleibt interessant. Ich hoffe, es wird tatsächlich gecodet und gearbeitet und getestet und verglichen, nicht ganz ausstirbt.
Ja gut, aber das, ich glaube, bis auf den Battle-Gedanken, der vielleicht ein bisschen weiter immer in den Hintergrund rückt, das Coding und Zusammenentwickeln hat ja schon auch stattgefunden, auch bis Sonntagabend noch. Also bis ich gegangen bin, war da auch immer noch.
Ja, das wäre jetzt zu vielleicht habe ich das zu hart ausgedrückt. Aber dass tatsächlich halt da echt ein Testbett läuft und dass man vielleicht schon vorher, also dass man vielleicht schon am Freitag irgendwelche Ergebnisse hat und dass Leute halt dann sagen, oh, dann muss man noch das und das machen, das finde ich auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, ich diese Diskussion, wie machen wir das jetzt, also alles muss nach einer Fahne laufen, das ist nicht meins. Also ich hoffe mal, dass das nicht ganz in den Hintergrund tritt. Ja. Hast du selber noch irgendwie bestimmte Dinge, die dir so besonders hängen geblieben sind, also die du besonders spannend fandst?
Was ich noch spannend fand, war, dass wir auch wieder Bea zu Gast hatten, die uns nochmal so über die aktuellen rechtlichen Fragen ein bisschen aufgeklärt hat. Es war noch jemand anders da, dessen Namen mich jetzt, der mir gerade entfallen ist. Er hat aber auch hat zusammen mit Bea darüber berichtet und Bea hat auch noch mal so ein paar wichtige Sachen in Richtung Datenschutzgrundverordnung gesagt, die für Freifunker oder überhaupt für Communities wichtig sind, weil das ja war ja damals kurz bevor ganz plötzlich auf einmal die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat.
Plötzlich nicht. Also es hat sich ja über Jahre angekündigt, aber natürlich hat es jetzt niemand so groß beachtet und irgendwie ist das doch auch ein bisschen so ein kaltes Erwachen, oder? Kann man das sagen?
Ja, ich weiß nicht, wie es für Freifunker ist. Für viele Firmen wird das wahrscheinlich oder für mich als Verbraucher auch, was ich war sehr erstaunt, aus wie vielen Newslettern ich jetzt ausgetragen bin. Ja. Für Freifunker weiß ich nicht, die Sachen, die ich betreue, da waren wir eigentlich schon immer sehr darauf bedacht, so wenig Daten wie möglich zu speichern und wenn möglich personenbezogene Daten eben gar nicht zu speichern. Und dementsprechend hatten wir da auch relativ wenig zu tun, außer dass man halt eine Datenschutzerklärung anfertigt und gerade bei Blogs eben nochmal darauf hinweist, dass da eben, wenn da jemand einen Kommentar verfasst, dass da eben dieser Kommentar bei uns natürlich gespeichert werden muss, aber ansonsten heben wir ja keine IP-Adressen bei Webservern auf und auch auf den Routern wird nichts gespeichert und die VPN-Server speichern auch nichts. Also gibt es da auch nichts zu erklären an der Stelle, glaube ich.
Ja, ich meine, bezüglich der Datenschutzgrundverordnung bin ich mal gespannt, ob das Ziel, was Leute damit verfolgen, dass tatsächlich sich der Datenschutz wesentlich verbessert und das meine ich jetzt bezüglich der großen Datenkraken, so wie Facebooks und so, ob sich da nicht dieser alte Satz von dem Philosophen Anacharsis bewahrheitet, der 600 vor Christus über die Griechen gesagt hat, eure Gesetze und Erlässe sind wie Spinnweben, sie halten nur die kleinen Fliegen auf und die großen fliegen durch sie hindurch. Also das ist wieder Abmahnung gibt es ja schon wegen der Datenschutzgrundverordnung, dass die großen Konzerne einfach weiter schalten und walten, so wie sie auch keine Steuern zahlen, also so große Firmen wie Amazon oder kaum.
Aber was zumindest ja jetzt alle schon mal angefangen haben, dass ich als Verbraucher mir Auskünfte geben lassen kann. Mhm. Also das sehe ich schon mal als Gewinn dieser ganzen Sache, dass man kann sich zwar nicht sicher sein, ob man wirklich alle Daten bekommt, die sie über einen haben, aber es gibt auf jeden Fall schon mal ein Mittel, überhaupt Anfragen zu stellen und dann werden wir halt sehen, ob es da jetzt noch zu weiteren Aktionen irgendwie kommt. Mhm. Genau, also den Vortrag von Bea, der war wie immer, glaube ich, das war halt ein Vortrag auf Deutsch für die deutschen Freifunker, die anwesend waren zum Battlemesh-Wireless-Community-Weekend.
Ja, und die Songs von Mesh-Freunde Schneller waren ja eigentlich auch alle deutsch.
Ja.
Da hatte ich gehofft, dass ihr auch noch einen...
Ja, da arbeiten wir fürs nächste Album arbeiten wir daran, dass da auch englische Texte...
fürs nächste Album.
Aber immerhin hatten wir einen italienischen Bassisten, der die Texte auch nicht verstanden hat.
Der es ja auch nicht verstanden hat, aber der auch ganz gut gespielt hat.
Ja, das muss ich sagen. Der.
Das ist mir sehr positiv aufgefallen.
Ja, genau. Und dann können wir ja zu dem aktuellen Hardware-Thema überschwenken.
Ja, ich meine, so, das ist jetzt nichts ganz komplett Neues. Ich entwickle gerade Firmware für den Freifunk OpenMPP-Tracker weiter und ein Lua-Programm, mit dem man eben so Datenerfassung und Monitoring von Solarknoten machen kann. Mhm. Was einem dann halt auch so Informationen gibt, also alle anderen Knoten, die mit Solarstrom in dem Netzwerk betrieben werden, die haben eine sehr gute Performance, aber dieser eine, der hat krepelt jetzt hier irgendwie bei 40% Akkuladung rum. Mhm. Was stimmt denn mit dem nicht? Ja, also, die hatten eine kurze Unterbrechung, ein Zwischenannouncement. Genau, also die Tools, die ich entwickle, also ich habe die Firmware von dem Freifunk-MPP-Controller halt sehr viel weiterentwickelt. Also ich habe jetzt so Energiesparmechanismen implementiert. Mhm. Es gibt einen Hardware-Watchdog, der, also sind dann am Ende doch ja, auch einfache Sachen. dass zum Beispiel man einstellen kann, dass der Router, der da an dem Solarcontroller dran hängt, einmal pro Tag dann resettet wird oder nach bestimmten Kriterien resettet wird. Weil wenn man sowas auf dem Berg betreibt und der bleibt dann einfach ab und zu hängen, also ich habe ja hier auch solarbetriebene Knoten und es kommt halt einfach vor, dass unregelmäßig so alle 2-3 Wochen bleibt der einfach mal stehen und wenn man da extra auf den Berg klettern muss.
Und dann noch auf den Mast auf dem Berg.
Auf den Mast auf dem Berg und dann, wenn man weiß, okay, egal was passiert, auch wenn der WLAN-Treiber behauptet, er hat jetzt Netz und man kann ihn auch noch pingen, aber es geht kein Datenverkehr mehr durch und die SSH-Shell funktioniert nicht, alles Sachen, die ich selber schon erlebt habe, dann weiß ich trotzdem, spätestens nach 24 Stunden, das zeigt er mir auch an, irgendwie wird er sich dann neu starten und dann muss ich nicht auf den Berg klettern.
Wie aus den guten alten Windows-Zeiten, ein Reboot tut immer gut.
Ja, ich meine, wir haben früher irgendwie, sind wir nicht ganz schlecht damit gefahren mit einer Zeitschaltuhr, die einfach morgens um 4 einfach mal die ganze Installation einmal resettet und in den guten Zustand versetzt. Also dadurch kann man schon erreichen, dass die Installationen relativ wartungsfrei sind. Ja. Und gerade bei Solar. Und dann mache ich halt so Sachen, ich analysiere halt den Akku, obwohl ich jetzt bei diesem einfachen Controller, den ich jetzt auch so als Bausätze hier mit Leuten zusammengelötet habe, keine Strommessung durchführe, ermittle ich trotzdem den Ladezustand des Akkus. Und ich unternehme auch Anstrengungen, um zum Beispiel den Verschleiß des Akkus zu messen. Und ja, dann wird man über so Sachen informiert, wie eben, dass wahrscheinlich Schatten auf dem Solarmodul ist und so weiter und so fort.
Oder Schnee.
Genau, Schatten oder Schnee. Und man kann so Sachen machen, wie wenn im Winterbetrieb, dass dann der Router halt einfach immer eine halbe Stunde schläft, 10 Minuten schläft, dann irgendwie eine Minute aufwacht, guckt, will jemand was von mir, braucht man mich jetzt? Und dann sich wieder schlafen geht. Solche Sachen. Ja.
Und das wird dann alles über die Firmware von dem Tracker mit...
Nee, das teile ich auf. Das ist ein 8-Bit-Mikrocontroller von der Firma Atmel. So ein Atmel 8-Bit AVR. Eigentlich reicht der völlig aus für diese Angelegenheiten. Ich habe nur jetzt irgendwie, nachdem die Firmware dieses Mikrocontrollers immer komplexer geworden ist, bin ich dann an so Sachen reingekommen. Ich habe dann halt mehrere Interrupts. Und dann passieren halt so Sachen wie, weil es nur eine 8-Bit-Architektur ist, während der Interrupt läuft, auf eine 16-Bit-Variable zurückgegriffen wird, dann muss man da spezielle Sachen unternehmen, weil sonst irgendwie werden die unteren 8-Bit anders geschrieben als die oberen 8-Bit. Da kommen dann so abstruse Fehler dabei raus und das war noch nicht alles. Also ja, vielleicht nehme ich nächstes Mal doch einen 32-Bit-Controller.
Das ist dann für die nächste Hardware-Revision. Oder genau. Ist das jetzt schon eine neue Hardware-Revision? Oder nee, ist das noch das Original?
Das
ist
noch die alte. Ich habe da eine Förderung dafür. Und wenn am Ende der Förderung noch Zeit übrig ist, dann werde ich auf jeden Fall auch noch weitere Hardware-Versionen machen. Also auch eine mit Strommessung. Viele Leute haben nachgefragt, kann man den Regler nicht auch mit größerer Leistung haben? Und also ich habe jetzt auch schon einen Prototyp, der doppelte Leistung verträgt. Und das lässt sich aber auch noch weiter steigern. Und es soll aber immer weiter, also auch so, ja, also als Bastelprojekt auch zur Verfügung stehen. Wobei ich jetzt auch so zum Ergebnis gekommen, wahrscheinlich müsste ich doch auch fertige Systeme anbieten, weil die Einstiegshürde, die Einstiegskurve, selber so ein System komplett quasi vom Grund auf zu bauen und das zu konzipieren, ist dann doch eine große Hürde.
Das ist ja schon, man sieht es ja bei den Workshops, dass dann immer mal ein, zwei Geräte doch nicht so auf Anhieb wollen.
Ja, aber ich meine, ja, die Leute müssen SMD löten und es kommt auch vor, dass ich bestücke ja die Platinen vor, dass ich mal irgendwo eine kalte Lötstelle habe. Das kann auch vorkommen.
Aber mit fertigen Systemen meinst du die quasi schon vorbestückt vom...
Dass du halt quasi ein schlüsselfertiges System hast, was du nur noch irgendwo anbringen und aufbauen kannst. Also dass du quasi ein Solarmodul mit dem ganzen Zeug und auch dem passenden Router dafür...
Dass du nur noch den Gardena-Stecker dran stecken musst. Und dann
So ungefähr, ja.
Und was hast du dann eine Idee, was so ein fertiges Gerät kosten würde?
Da würde ich dann halt auch verschiedene Versionen entwickeln. Also zum Beispiel etwas, was möglichst klein und möglichst preiswert ist. Also was dann so in der Größenordnung von vielleicht 250 Euro kostet und dann halt auch größere Systeme. Und ja, die dann halt an Institutionen verkaufen. Das ist, ja, genau. Also an Freifunkvereine würde es sicherlich auch gehen.
Und die Firmware selbst, die entwickelst du wahrscheinlich in C oder womit?
Also ich hab jetzt drei Komponenten. Es gibt ein Shell-Skript in dem Router. Der Firmware wird in AVR-GCC, also dem GNU-C-Compiler, da gibt es für diese 8-Bit-Controller, AVR-GCC, ist sehr komfortabel. Kann man halt wie normal unter Linux halt Programme entwickeln, hat man ein Makefile, kann man in C schreiben, das ist sehr schön, weil muss man sich jetzt nicht wirklich bis auf die Ebene des Maschinencodes bewegen. Andererseits habe ich jetzt auch gemerkt, als es dann immer schwieriger wurde, dachte ich so, muss ich vielleicht doch auch mal. Ja, weil der Compiler zum Beispiel optimiert dann halt unter Umständen mal eine Variable weg, weil die ändert sich ja eh nicht, weil die in der Interrupt-Service-Routine drin ist und gut, dann lernt man dann halt aus dem Forum, ja, das ist dann eine Volatile-Variable, die muss halt so und so deklariert werden und dann lernt man aber dann weiter, dass der Zugriff auf diese Variable sehr viel CPU-Zeit braucht. Und lauter so Sachen, ja.
Also du bist da schon sehr tief wieder eingestiegen. Also C habe ich auch echt, ich habe im Studium das letzte Mal mit C zu tun gehabt.
Ja, ich meine, das ist alles noch irgendwie überschaubar, aber dann kommen halt so die Tücken der Technik. Also so kommen halt so Eigenheiten von der Plattform. Es ist halt eben nicht einfach so, du schreibst da einen Befehl rein und dann macht es das genauso, wie du dir das vorstellst. Sondern da treten da noch ganz andere Effekte auf und dann lese ich mich halt durch Foren durch und lese hier und lese da und dann irgendwann so und zum Schluss hilft dann an einer bestimmten Stelle doch nur Intuition und natürlich auch Erfahrung und ja, also ich habe da noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung drin und aber jetzt habe ich einiges dazu gelernt und eine Sache ist, okay, ich muss mir auch auf jeden Fall mal die anderen Mikrocontroller angucken, die ein bisschen mehr können und vielleicht auch nicht viel teurer sind oder nicht mal teurer.
Und die Sachen auf Seiten des Routers werden dann ganz normal OpenWRT-Pakete werden, die man sich nachinstallieren kann?
Genau, und ich habe jetzt auch so, weil ich dachte, ja, lerne ich mal so ein bisschen Lua, habe ich jetzt quasi das Companion-Tool zu dem Controller, ist jetzt in Lua geschrieben. Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Gut, kann man jetzt sagen, wenn man jetzt ein System auf einen Router bringen will mit 4 MB Flash, muss man halt Lua haben und die Lua Library. Ja,
aber jetzt schon ein bisschen eng dann.
Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt auch geguckt, was wäre denn so der Brot- und Butter-Router, den man dafür einsetzen kann. Also ich suche ja nach Geräten, die extrem wenig Strom verbrauchen. Und da bilden sie, also so Nanostations bieten sich da nicht so an. Und jetzt habe ich, es gibt da, ja, für das möglichst billige habe ich jetzt nämlich ein WR940N. Das ist so ein, der kann man die Antennen nicht abnehmen, aber der hat Dreifachstream und der kostet 25 Euro. Und den kann man hier auch im normalen Laden kaufen. Und da habe ich jetzt eine Firmware dafür entwickelt mit allen Bells and Whistles, also wo man auch in der Firmware direkt die Statusinformationen sieht, also über das Webinterface und alles in 4 MB Flash.
Und die Statistiken, kann man die auch nach extern dann irgendwie leiten, dass man die von verschiedenen Systemen...
Wir machen beides. Also zum einen werden die exportiert oder beziehungsweise kann man pollen. Da gibt es auch ein Web-Frontend, was Knut Bühne dafür entwickelt. Aber die Statusinformationen und Graphen gibt es auch schon in der Firmware. Also dass man auch, selbst wenn man ganz allein ist, kann man trotzdem auch, wenn man an dem Router dran ist, kann man gucken, was ist hier Phase.
Ja, wäre interessant, wenn man dann verteilt mehrere solche Geräte hat, dass man dann...
Genau, wir machen das, also wir werden auch gucken, müssen uns noch mit André unterhalten, wegen Open Wi-Fi Map, um die Sachen dann noch einzubinden. Aber unsere Sendezeit ist...
Ist um. Wir haben noch 10 Sekunden.
Schön, dass ihr zugehört habt. Schnell den roten Knopf drücken. Genau.
Dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Genau. Zum nächsten Freifunkradio.
Oder im Internet.
Oder im Internet. Und wir finden bestimmt ein Thema und einen Gast.